Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 15. Juni 2018, 16 Uhr und 2 Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf geht. Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, Manuskript und auch ohne Musik. Ihr kennt das, denke ich. Ja, das ist hier eine weitere im Juni schon befindliche Sendung, die zu euch live nahe aus Hamburg kommt. Ihr hört sie entweder über Ätherwellen oder im Internet, dann natürlich auch außerhalb von Frankfurt. Ich hoffe, es ein paar hören das auch hier in Hamburg. Das wäre ja ganz schön. Das kommt, wie gesagt, live über Skype. Insofern kann es auch da zu Unterbrechungen kommen, was wir nicht hoffen möchten, aber ihr seid schon mal vorgewarnt. Ja, das ist heute ein ungewöhnliches Datum, denn der 15., das ist schon der dritte Freitag in diesem Monat, im Juni. Mensch, ich kann gar nicht glauben, vor 2 Wochen bin ich schon erst vor 2 Wochen oder es sind jetzt schon wieder 2 Wochen her, dass ich aus Hamburg, nein, aus Frankfurt hierher gekommen bin, vielleicht darüber noch später. Also wie gesagt, eigentlich ist der 15. out of reach, wie man so sagen würde, außerhalb des normalen Sendeschemas. Es ist ja eben der dritte Freitag im Monat. Das kommt daher, dass es seitens Radio X eine kleine organisatorische Schwierigkeit für den letzten Freitag, das war nämlich der 8. Juni, gab. Und da haben sie mich ganz freundlich gefragt, ob ich nicht vielleicht eine Woche später das machen könnte. Und siehe da, das ging auch. Warum nicht? Denn der große Vorteil, wir sind jetzt wieder ein wenig so im normalen Sendeschema, das ja immer so alle 4 Wochen ist, nicht immer, aber es war ja so, wenn ihr euch erinnert, schon die letzte Sendung war ja außerhalb des Schemas, nämlich am 18. Mai und dann wäre der 8. Juni 3 Wochen später gewesen und so haben wir jetzt 4 Wochen und daraufhin ist dann die nächste Sendung am 13. Juli diesen Jahres wiederum in 4 Wochen und so kann man sagen, ist alles schon wieder im Lot. Jawohl, so ist es hier. Draußen scheint so ein wenig bedeckt die Sonne. Wir hatten die letzten Tage etwas kühleres, graues Wetter, was ja meiner Fotografie eher zugute kommt. Ich mag das lieber, wenn es nicht so harte Schatten gibt. Es soll ja sein, dass es Fotografen gibt, die damit besser klarkommen. Also mir ist es lieber, es ist alles schön grau und flach. Das kommt sowohl in Farbe, nicht ganz, aber gerade in der Schwarz-Weiß-Fotografie kommt das so besser. Ja, also sind so manche auch Jahrestage oder ja, Jubiläen sogar zu bemerken. Vielleicht sollte ich von einem berichten. Gestern ist mein verehrter Lehrer Kurt Alsleben 90 Jahre alt geworden und das ist auch vielleicht ein Moment, auch ein wenig an ihn zu erinnern, als jemanden. Ich hatte es gestern schon bei Twitter, nur so in Kurzform, nicht selbst mit den 280 Zeichen, ist ja so ein. Ja, ein Leben, nicht? Ich dachte auch daran, ja, dieser Mensch, Kurt hat viel geschaffen, nicht? Also ein, wie man so gerne sagen würde, ein reiches oder ein schöpferisches Leben mit seinen 90 Jahren, nicht? Wobei vieles auch noch in den letzten 20 Jahren entstanden ist, nicht? Man glaubt es gar nicht, ne? Noch 20 Jahre, so muss man hier so einen Schluck. Manchmal auch einen Schluck Wasser trinken hier zwischendurch. Zum Glück ist es ja nicht so heiß Ja, was hatte ich geschrieben? Ein Pionier der Computergrafik, der Informationsästhetik und der Computernetze. Das ist natürlich sehr, sehr kurz gefasst. Und des Weiteren hatte ich geschrieben, dass er als erster, ja, das ist natürlich auch relativ, aber es fällt so in die, sag ich mal, goldene Zeit der 80er Jahre, nicht wahr? Also so gerade Beginn der 80er, nicht? Das war ja, sag ich mal, so die glorreiche Zeit der Netzkommunikation, nicht? Man kann sich gar nicht vorstellen, damals ging das ja, ja, es gab Modems, aber noch Akustikkoppler, nicht wahr? Also das war ja schon zu meiner Zeit. Dazu muss ich sagen, dieses Jahr, wenn wir schon bei den Jubiläen sind, im Herbst, jährt sich quasi meine Internet-Taufe oder meine Begegnung mit dem Internet zum 30-Jährigen. Das war im Herbst 1988, ich weiß nicht mehr genau, so Oktober, November, dass ich da nicht im Institut, sondern an der Lehrkanzel für Kommunikationstheorie in Wien bei Roy Escott und in Person bei Matthias Fuchs meinen ersten Internetzugang bekam. Nicht? Also, natürlich, das war eine ganz andere Form von Internet. Ne? Heutzutage, ja, die Frage ist natürlich auch die, was wir heutzutage mit Internet verbinden. Nicht? Das sind ja auch ganz verschiedene, ne? Also zum Beispiel, es gibt ja diese, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, nicht, aber dass ein großer Teil der Menschheit Facebook und Internet synonym sieht, nicht, und wie gehen sie mit Facebook um, nicht, also möglicherweise über eine App, nicht, also das war ja der große, sag ich mal, bis heute ja diese, also ne, Internet ist im Grunde erstmal eine Art von Datenautobahn, nicht, oder Autobahn, und welche Fahrzeuge da unterwegs sind, ist nicht festgelegt. Also das ist sowohl die große Idee, was der ganzen Sache eben zum Durchbruch verholfen hat, oder dieses so ungemein erfolgreich ist, Dienste auf dieser Plattform, auf dieser Autobahn anzubieten, wie eben auch gleichzeitig die Schwierigkeit, die wir eben heutzutage haben, nicht zu verstehen oder beziehungsweise eher die das bestimmte Dinge, ja, ne, Vorfahrt, Netzneutralität, ne, eben das besagt sowas, um im Bilde der Autobahn zu bleiben, nicht, also dass alle gleich schnell fahren dürfen, ne, oder müssen, ne, oder keiner darf sich bei der Geschwindigkeit unberechtigte Vorteile herausnehmen, ne. Aber wie gesagt, also grundsätzlich, als man damals in den 70ern war, das wohl, ne, mit diesem TCP-IP-Protokoll, also das ist gewissermaßen die Oberfläche oder die Struktur dieser Datenautobahn, das sagt, wie eben diese Datenpakete da transportiert werden. War, hat man eben diese Vorstellung, ne, dass man halt nur diese, man bietet eben diese Datenautobahn an, und wer sich da wie drauf bewegt, sofern es quasi keine vorteilhafte Geschwindigkeitsübertretung oder Ausbremsung ist, wenn man so sagen darf, jetzt muss ich mal hier so, okay, da juckt mich doch was im Ohr. Ich habe nämlich ja, das muss ich jetzt auch noch sagen, wieder mal so ein Video mit meinem alten iPhone laufen, ich war, es ist so zusätzlich, aber es hat sich ganz hilfreich erwiesen, einfach das auf YouTube laden, und siehe da, alle sind zufrieden, keine Beschwerden mehr, so soll es doch sein. Naja, aber wie gesagt, der Vorteil eben dieses sozusagen Trennung zwischen eben dem Transportweg und den Daten, die auf diesem Transportweg unterwegs sind, ist natürlich der, dass man ganz neue Sachen erfinden kann. Es gab ja zum Beispiel eben zu Anfang, gab es ja, es gab eben dieses WWW noch nicht, dafür gab es aber so einen Dienst, damit hatte ich aber gar nichts zu tun, der nannte sich Gopher, nicht wahr? Das war so eine Art rudimentäres WWW mit Chat-Funktion, und man konnte, glaube ich, auch Daten, also so Bilddaten hin und her schicken. Ne? Wir haben das ja heute noch, ne? Dass zum Beispiel E-Mail, Und ganz, obwohl das auch über Internet verläuft, ne? Oder zum Beispiel, wir haben hier das Skype, über das ich jetzt zu euch nach Frankfurt oder ins Internet spreche, ne? Das ist auch wieder ein anderes Protokoll, ne? Und dann hat man natürlich die ganze App-Ökonomie, ne? Die auch auf dem Internetprotokoll aufbaut, ne? Aber wenig, schon heutzutage wenig damit zu tun hat. Mit diesem, was zum Beispiel im Browser stattfindet. Ne? Also wir haben ja auch zunehmend so eine Art von ausschleichender ja, Erledigung der URL. Ne? Also heutzutage ist URL gleich App. Ne? Also wenn ich die App Facebook oder die App Instagram aufrufe, dann befinde ich mich im Instagram-Universum. Ne? Und das wird oft in der App durch Buttons oder Slider oder sowas realisiert. Ne? Und während man zum Beispiel im Browser immer noch, wenn man das mitschaut, ne, kriegt man immer so einen Status. Ne? Wenn man zum Beispiel sich auf irgendeiner Plattform befindet, was weiß ich, bei einer Behörde zum Beispiel, ne, dann klickt man sich durch bestimmte Menüpunkte und jeder Menüpunkt ist eine ganz bestimmte URL und ne, das URL heißt ja auch, ne, was heißt das, so was Unified Unique Resource Locator, glaube ich, also sozusagen man kann es einfach sagen, einzigartige Adresse, ne? Das heißt nichts anderes, unter einer URL kann auch nur ein bestimmter Inhalt sein, ne? Also das war anfangs, war das, da hat man sich gedacht, das ist das ganz wichtig, ne? Es ging ja um wissenschaftliche Dokumente, die sollten mit Sicherheit aufzufinden sein. Ne? Das sollte eben keine Kiste sein, sondern jedes Paper oder jeder Datensatz, ne? Oder jede, ja, ne? Das heutige Internet, also in Form des WWW, das wurde ja am CERN, diesem Teilchenbeschleunigerzentrum bei Genf, erfunden, ne? Um eben so der ganzen Datenmenge und den ganzen wissenschaftlichen Veröffentlichungen Herr zu werden. Ne? Und das hat sich bis heute so in die Browser eingeschlichen, wenngleich zum Beispiel, wenn man sowas wie ein iPhone oder ein iPad hat, so versucht auch der Hersteller diese URL, also hier Apple, das zu verschleiern, ne? Als wäre das was Schlimmes, ne? Was die Benutzer da zur Kenntnis bekommen sollten, nicht wahr? Ne? Und diese App zum Beispiel, wenn man jetzt an irgendwas, ne? Also man kann sich, klar, es gibt ne, bei Instagram oder so, es gibt sowas wie Bookmarks, ne? Aber das hat jetzt nicht mehr diesen, ja, sag ich mal, fast technischen Aspekt, ne? Also ne, es gab mal so eine Zeit, so um die, ich weiß nicht, so vor 10, 15 Jahren, wo man sich so bemüht hat, so die URLs möglichst lesbar zu machen, sprechende URLs, dass zum Beispiel auch die einzelnen Abschnitte der URL so eine Hierarchie, ne, also was weiß ich, Behörde, slash Anliegen, slash Ansprechpartner, ne, dass sozusagen immer vom Allgemeinsten die URL, also von links nach rechts bis zum Speziellsten gehen sollte, nicht? Aber das hat eben heutzutage gerade eben unter dem Einbruch, dass dieser App-Ökonomie, das ist fast gar nicht mehr vorhanden. Ne? Also heutzutage kann man URL sehen, ne? Wo einfach irgendwie belanglose oder nicht einzuordnende Zahlen- und Buchstabenkombinationen, ne? Wenn man irgendwie nur noch so der ganz am Anfang stehen, so wenn man zum Beispiel irgendwas bei Amazon bestellt oder sowas, ne? Das dann oder so, oder bei eBay, ne? Das ist nur noch so der linke, der beginnende Teil der URL hat noch irgendeine Art von sprechenden Charakter und je weiter es nach rechts geht, desto unverständlicher, ne? Also man kann dann dann nur noch Copy and Paste machen, aber sich die URL zu merken, ist vollkommen sinnlos geworden. Ich glaube, dass zum Beispiel, ich weiß es gar nicht, Amazon oder eBay, das müsste ich jetzt mal, eigentlich sich schon längst, also schon lange, lange von diesem Prinzip, ich weiß nicht, ob bei eBay, ob das dann noch so, zum Beispiel diese einzelnen Kategorien, ne, wie Foto, Film, Computer, Bekleidung und so, ob sich das noch in der URL widerspiegelt, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, ne, wir haben auch heutzutage ganz verschiedene Momente, also Apps oder hier oder verschiedene Protokolle, zum Beispiel Skype funktioniert auch über ein anderes Protokoll als zum Beispiel E-Mail. Ne, und dann gibt es noch für die Nerds gibt es FTP. Also das File Transfer Protokoll, das ist dazu gedacht, größere Datenmengen zu transportieren, also jetzt nicht unbedingt irgendwas zu kommunizieren, nicht wahr? Übrigens, ja, wir haben ja jetzt seit einigem, ja, die letzte Sendung am 18. war ja noch Prä und die nächste, jetzt die heutige, ist schon Post dieser neuen Datenschutzgrundverordnung, was uns die EU angetan hat. Ich muss mir jetzt hier nochmal einen Schluck Wasser trinken. Also, nicht wahr, ich muss sagen, mal wieder ein richtiges Monster. Ne? Zwar ist die Zielrichtung nicht grundsätzlich verkehrt, ne? Dass man den Datenhunger der großen Anbieter, sei es jetzt Google, Facebook, Yahoo gibt es ja nicht mehr, Amazon, eBay und so weiter, dass man das bisschen reguliert. Ne? Aber der Nachteil ist, dass Tausende von kleinen Betreibern werden jetzt zu vollkommen unsinnigen Sachen, also zum Beispiel, ich bin jetzt seit Anfang Mai praktisch ständig, praktisch jeden Tag bin ich mit dieser für unsere Falsterhus-Webseite damit beschäftigt, irgendwelche, ne, und wir fragen uns jetzt zum Beispiel, wie soll man das handhaben, ne, da schreibt mir irgendwie der eine schreibt mir, soll ich jetzt unter die E-Mails für die Buchungsbestätigung ein Disclaimer, ne, dass dies nach Abschluss der Buchung gelöscht wird, die Daten. Ne? Immerhin die Leute, die das Haus buchen, die geben mir ihre Kontonummer preis. Ne? Das ist ja schon wieder was recht Persönliches. Ne? Und da schreibe ich zurück, nein, ich glaube, das können wir nicht machen, denn wir sind ja als Verein unseren Mitgliedern verpflichtet, zu sagen, was wir geschäftlich getan haben und müssen das gegebenenfalls auch beweisen. Ne? Und da ist eben so eine Buchung und die Daten, ne, die sind, ich weiß nicht, ob man das dann anonymisieren kann oder sollte. Ne? Oder zum Beispiel, was ist jetzt bei steuerlichen Sachen? Da sind wir zum Glück ziemlich weit raus. Also das Finanzamt stuft unsere Tätigkeit als weniger irgendwie relevant ein. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ne? Oder zum Beispiel dann auch die Frage, was ist, wenn sich jemand daneben benommen hat, wenn jemand irgendwas im Haus kaputt gemacht hat oder sich schlecht benommen hat und wir sagen, irgendwie die Person wollen wir, an die wollen wir nicht mehr vermieten. Das müssen wir ja doch dann eine Weile, ne? Müssen wir ja irgendwo aufbewahren. Ne? Also das sind also, deswegen habe ich geschrieben, wir können eigentlich nicht sagen, wir vernichten das nach der Buchung. Ne? Also das scheint mir nicht realistisch. Ne? Irgendwie und dann droht uns ja noch was Gewaltigeres, wobei ich ehrlich gesagt das auch gar nicht so verstehe. Ne? Das ja, man muss ja immer auch schon bei diesen Dingen, schon bei dieser Datenschutzgrundverordnung, also habe ich auch an unseren Vereinsvorsitzenden geschickt, 30-seitige Zusammenfassung über die, was zum Beispiel ein Verein da machen könnte, müsste, sollte. Ne? Und das muss mich alles durchlesen und verstehen. Ne? Und jetzt droht schon wieder das nächste beim Leistungsschutzgesetz oder sowas. Da geht es um Upload-Filter und Linksteuer. Also ich glaube, den Upload-Filter habe ich noch so ungefähr verstanden. dass eben sowas wie eine Art von Datenbank von urhebergeschütztem Material gibt. Und wer immer, also nehmen wir an YouTube oder Facebook oder so, wer die Möglichkeit bietet, dass bei ihm auf seiner Seite irgendwas hochgeladen wird, der muss dann gegen diese Datenbank das checken. Also ich kann es gar nicht vorstellen, was für ein gewaltiger Aufwand, ne? Also das selbst für Google oder ne, wer soll denn diese Datenbank anlegen, ne? Ne? Also das heißt, würde jemand, keine Ahnung, bei YouTube ein Madonna-Video oder sonst irgendwas hochladen, dann müsste das irgendwo gespeichert sein. Hallo, ne? Also das klingt zwar erstmal so ganz toll, ne, aber die Vorstellung, ne, und das dann eben, und was ist mit anderen, ne, zum Beispiel, ne, eben auch, ne, ich habe so eine Seite, wo ich meine Fotos hochlade und archiviere, ne. Oh Gott, ne, soll denn dieser Betreiber, der ist letztes Jahr mit Mühe und Not der Insolvenz entgangen, soll der jetzt sowas da einführen? Ne? Da müsste man ja fast sagen, quasi an die Pforten des Internets, nicht bei den Plattformen. Ne? Er schwendet, aber auch das, wenn man quasi sagt, ja, dann machen wir um den Provider, ne, sozusagen, ne, die 1 und 1 oder ne, wie heißen die, oder O2 oder Telekom oder so, ne? Da müsste man gewissermaßen, nee, das ist ja furchtbar, ne? Auch das, aber das, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich. Und dann gibt es noch was anderes, eben diese Linksteuer. Das heißt, wenn man auf irgendwelche Inhalte verlinkt, ne, dann muss man dem, ja, da geht es auch wieder darum, das ist so vielleicht so ein bisschen wie mit VG Wort, nicht? Ne, theoretisch. Na, wenn man irgendwas veröffentlicht, dann kann man bei VG Wort dafür Geld bekommen. Ne? Wenn aber VG Wort feststellt, dass das keinen Abruf hat oder dass das nicht in genügend Bibliotheken verfügbar ist, dann kriegt man so ein freundliches Schreiben, dass das nicht geht. Übrigens, da könnte ich mal wieder zurückgehen zu Alsleben. Dieser Mensch, Kurt Alsleben, hat ja sehr viel, sage ich sage es ja anfangs, Pionierarbeit geleistet, nicht? Über diese Computernetze. Ne? Also wenn ich es nochmal kurz fassen darf, ne? Der hat vielleicht so eben in den 80ern neben anderen, ne? Also da müsste man eben so eben diesen Roy Ascott oder Jelko Wiener in Helmut Mark. Ein bisschen später Wolfgang Staehle und andere, ich komme jetzt gar nicht so auf die anderen Pioniere, die dann in den USA saßen, ne? Denn oft damals ging das sehr oft transatlantisch, ne? Weil eben auch in den USA schon die entsprechende Infrastruktur vorhanden war. Ja, ne? Aber Kurt Alsleben gehörte zu diesen, die eben das also als fruchtbar oder interessant, spannend, oh Gott, das darf ich nicht sagen, ich darf nicht spannend sagen, ne, für die künstlerische Kommunikation, ne, also das ist ein vollkommen anderes Modell des Austauschs, ne, weg von diesem starren Sender-Empfänger hin zu eben Netzen, ne, wo es eben eine Vielzahl von Knotenpunkten gibt. Ne? Deswegen hat auch Kurt Alsleben und seine Frau davon gesprochen, dass sie den Begriff des Publikums, man könnte auch sagen Rezipienten innerhalb der Netze für nicht mehr zeitgemäß halten. Ne? Darüber könnte man noch einen ganzen anderen, könnte man noch weitersprechen. Ne? Aber sie haben gesagt, das spielt für uns keine Rolle mehr. Ne? Auch der Gedanke eines Werkes, ne? Dass jemand so wie ich hänge da was an die Wand oder so, das ist mein Werk und ich bin der Schöpfer, der Autor und ihr seid die Rezipienten, nicht? Also das wollten sie, sahen sie quasi in Gefahr oder sahen das nicht mehr als relevant für ihre Arbeit an. Ne? Also, ne, und Alsleben hat eben, ne, die eben dieses so sagen, ne, das bedeutet eben auch die also erstmal auch die Auflösung, ne. Ich denke zum Beispiel, das war auch für mich damals in Wien 1988, ne, da haben wir auch Austausch mit USA betrieben, Carnegie Mellon University in Pittsburgh und das MIT und so ein kleines College, wie hieß denn, Massachusetts College of Art. Habe ich übrigens im Juni 89 war ich dort in den USA und habe die auch besucht. Naja, wir haben Bilder hin und her geschickt und wir haben aufgrund diese Bilder haben wir verändert und haben die zurückgeschickt. Und das war was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel so ein Bild gemalt hat und das hat man dann in der Akademie auf die Staffelei gestellt und hat es den anderen und dem Professor gezeigt. Ne? Und dann hat er gesagt, naja, aber mach doch mal ein bisschen noch mehr Blau da rein oder sowas. Ne? Und dann hat aber, ne, dass jemand anders hergeht. Ne? Ich schicke dir ein Bild und du malst da was rein oder schreibst da was rein, ne, und schickst mir das zurück, ne? Also dass einfach das Kunstwerk so einen Charakter bekommt, ne, das Veränderlichen, ne, Unabgeschlossene, ne? Also das war neu und darauf hat Alsleben aufgebaut, ne? Und hat der dann später nach seiner Pensionierung hat er zusammen mit seiner Frau unter dem Begriff der Konversationskunst etliche Bücher, Berichte über Konferenzen, über diesen Austausch herausgebracht und diese Bücher sind samt und sonders bei Book on Demand erschienen, nicht? Also ich weiß gar nicht so genau den Grund, aber ich glaube, liegt es auch so ein bisschen daran, dass sie einfach keine Lust hatten, sich mit der Prozedur der Auswahl durch Verlage. Ne? Man muss sich ja immer vorstellen, ne, glaube ich, das war 2002, da habe ich die nach vielen Jahren nicht. Ich hatte ja mit Alsleben, der war ja im Fachbereich visuelle Kommunikation und ich war ja bei der Kunsterziehung. Also es war jetzt nicht quasi mein direkter Ansprechpartner oder Prof, sondern ich habe das nur so ein bisschen am Rande damals mitbekommen, habe mich so ein bisschen dafür interessiert und habe dann erst über Wien, als ich da merkte, wie das überhaupt geht mit diesen Netzen, ne, habe ich wieder mit Alsleben Kontakt und ich weiß gar nicht, die ganzen 90er Jahre hatten wir eigentlich nur so sporadisch, dass da hat er mir mal eine Diskette oder so ein kleines Booklet geschickt, ne? Und dann habe ich in 2002, da hat damals der Sascha Büttner in Wiesbaden im Kunsthaus so auch so eine kleine Konferenz gemacht. Da muss ich hier mal so einen Schluck Wasser trinken. Und da haben die mir ihr Netzkunst-Wörterbuch in die Hand gedrückt. Das war so ein richtiger Brocken von fast 500 Seiten, ne? Also wo sie so Begriffe gesammelt haben, die für ihre Arbeit im Internet relevant gewesen sind. Ne? Und das haben die auch. Ne? Und ich denke mir mal, und dann sind die folgenden Bücher auch alle bei Book on Demand erschienen. Nicht? Man muss sich ja mal vorstellen, ja, damals war der Alsleben 4 und 70 und vielleicht hat er sich gedacht, wer weiß, wie lange ich da noch lebe. Ne? Also, ne, muss man, ich dachte auch so, ne, wenn der Alsleben so alt wie mein Vater geworden wäre, man, ne, 77, dann wäre er schon 2005 gestorben. Ne? Und danach haben die ja noch etliche Sachen. Da waren die in Bremen oder 2010 mit 82 im ZKM. Ne? In letzter Zeit war es jetzt ein bisschen ruhiger. Ne? Ich glaube, das Alter schlägt auch bei ihm zu. Nicht wahr? Vielleicht hat der Gesicht gedacht, warum soll ich in dem Alter irgendwie da mich an Verlage wenden und sagen, hey, wollt ihr das nicht publizieren? Und dann schreiben die vielleicht zurück, ja, nächstes Jahr oder wir werden das bedenken. Ne? Wie sagte man, ein österreichischer Architekt zu einem Freund von mir, werde sie in Evidenz behalten. Nicht? Das ist doch schön, wunderbar, dieses Österreichische. Ne? Werde sie in Evidenz behalten. Ne? Daraus ist nie irgendwas geworden. Das kann man sich auch vorstellen in Österreich. Ne? Wenn jemand sagt, werde sie in Evidenz behalten, dann heißt es so viel wie, wir sehen uns nie wieder oder sowas. Ne? Also, ja, hier. 16 Uhr und 30 Minuten am Freitag, den 15. Juni 2018. Ihr hört auf Radio X das Seminar. Am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, und wie gesagt, jetzt bin ich ja wieder von den Netzen und dieser ganzen, ja, Datenschutzgrundverordnung. Und so hat man sich früher, hat man sich jetzt gar nicht dran gedacht. Das war ja auch so ein Ding. Man hat irgendwie, wenn man irgendwas sich angeeignet hat, ne? Das war natürlich schon, ne? Da damals kam unter diesem Begriff Copy and Paste zum Beispiel die Station Rose, die gibt es immer noch, ne? Habe ich neulich im Netz gesehen, ne? Die waren ja noch auch in dieser ganzen Szene und wann war denn das? Ja, die haben, war das im, das war auch im Herbst 88. Die waren ja auch so eine der ersten, wenn man so die Geschichte des Offspaces oder die Rekapitulation, ne? Also ich habe so ein Buch, irgendwie, ich weiß nicht, im Englischen heißt das ja Artist Run Spaces. Ne? Also die ersten Dinge waren wohl Ende der 50er Jahre. Ich weiß nicht, ob es in Baltimore, Philadelphia oder New York der erste war. Dann natürlich in den 70ern. Ne? Ich war ja mal vor 10 Jahren in Kanada. Da sind ja noch etliche, die aus der Zeit, ne, auch hier. Eher dann auch teilweise so Künstlervereinigungen, ne? Also zum Beispiel hier um die Ecke das Künstlerhaus Friese, das ist ja 1977 als Künstlerhaus Weidenallee gegründet worden. Die hatten einen Ausstellungsraum, ne? Aber etliche, ne? Also zum Beispiel da, wo meine Freundin Dinka gearbeitet hat, in Vancouver Video Inn aus den frühen 70ern, Western Front. Ganz bekannter Raum in Vancouver. Ich glaube, der ist immer noch in dieser Baracke oder diesem grünen Holzschuppen, nicht wahr? Aber es gab ja dann, sage ich mal, auch eine Zeit, zu der wir, ne, ja, wir, ne, die Offspaces der 90er, nicht, die vielleicht sich neu definierten, ne, da waren ja. Das müsste man halt nochmal untersuchen, eben viele darunter, die jetzt nicht so, ne? Also zum Beispiel Western Front, von damals bis heute ist es durchgängig so ein quasi Galerienmodell, White Cube, ne? Auch wenn es innen drin, innen und außen grün gestrichen sein mag. Ne? Und so waren auch andere Galerie Gachet und wie hießen die anderen? Ich komme jetzt nicht mehr drauf, wie die ganzen. Or Gallery oder sowas, ne, ist schon so, ist zwar ironisch, ne, dieser Ort in Anything, irgendwas, Or Gallery, aber dieser Ort in Vancouver, Or Gallery, ist eben eine Galerie oder funktioniert, ne, und das Einzige ist, dass sie halt nicht so im Markt sind wie andere Galerien, ne, und deswegen findet man oft bei diesen Artist Run Spaces im Englischen, dieses Etikett uncommercial oder non-commercial, nicht? Also was, also was nach meiner Ansicht eine eher unglückliche oder nicht wirklich zielführende Sache ist. Ne? Denn letztlich die Miete müssen sie ja auch bezahlen. Ne? Sie meinen halt, dass sie sich nicht anstrengen. Ne? Und da ist halt die Frage, ja, ne, so. Warum sich nicht doch anstrengen, ne, und für die Künstler was rausholen, ne? Gut, haben ja auch einige gemacht, haben als Off-Space oder Non-Commercial, Uncommercial Space angefangen und sind dann so in die Richtung, ne, kommerzielle Galerie, ne, zum Beispiel, ne, wie hießen die denn, Schippe und Krome oder sowas, oder die hatten ja, und jetzt ist es ja, glaube ich, nur noch Esther Schipper in Berlin, ne, die hatten ja anfangs in Köln auch so ein Artist-Run-Space oder sowas, ne, das machen ja nicht alle. Naja, also, wo war ich denn da jetzt? Genau, ne, also wenn man so eine Geschichte dieser neuen Off-Spaces, ne, da wird ja vielfach da Stefan Dillemuth Anfang der 90er mit seinem Friesenraum, Friesenwall oder Friesenraum, ne, Vielleicht, naja, müsste man, oder noch früher, Hilka Nordhausen, Buchhandlung Welt, ne, aber wenigstens, ja, das vielleicht noch, Hilka Nordhausen, ja, wobei die hat ja auch teils, also Galerie, ne, gehabt oder Ausstellungsraum, ne, aber März 88, Station Rose eröffnet, ne, vielleicht aber der erste Multimedia of Space, ne, wer weiß, ne, also. Naja, Station Rose wie kam ich denn da drauf? Auf Wien, ich war, aber jetzt komme ich nicht mehr, wie ich auf Station Rose kam. Anyway, ne? Also vielleicht nochmal so zu Alsleben zurückspringend, nicht, dass der sich damals gedacht hat, ja, wie sagte ich, ne? Also das. Dass man sagt, okay, ich mache, dann ist es wenigstens veröffentlicht, also wenigstens im Sinne, dass die Deutsche Nationalbibliothek zwei Exemplare nimmt. Also übrigens, das denke ich mir ja auch. Ne? Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen angefangen. Ne? Ich denke immer, ne? Eigentlich denkt man ja, du hast ja Zeit. Ne? Was machst du denn so den ganzen Tag? Ne? Aber es ist gerade so, dass ich. Gerade sowas wie ein Buch. Ne? Also jetzt habe ich angefangen, erstmal so die Artikel dafür zu sichten. Ne? Und dann muss man halt diese Artikel, die auf meinem Blog existieren, ne? Die muss man ja dann erstmal in so eine Form bringen, dass sie wieder in Print verarbeitet werden. Ne? Ich habe mal geguckt, ne, wenn man WordPress to Print oder so ganz schwierige Sache, selbst WordPress to PDF, ne? Aber PDF ist auch so eine seltsame Baustelle, ne? Weil PDF ist nicht PDF, ne? Man muss letztlich dann eben auch so ein printfähiges PDF produzieren. Ne? Wäre das ja eigentlich schnuckelig, ne? Dass man sagt, hier, du hast so einen WordPress-Blog, ne? Und jetzt zack, ich drücke auf den Knopf. Und dann ist das alles irgendwie in ein Buch gefasst. Ich habe mal bei Book on Demand angerufen und gefragt, sagen Sie mir, gibt es denn da irgendeine Möglichkeit, dass man das da in WordPress exportiert? Da fragen die mich, was ist WordPress? Oh Gott, habe ich gedacht. Die gehen vielleicht noch wirklich, da gibt es zum Beispiel eine Anleitung, wie man sein Word-Dokument in ein Buch verwandeln kann. Da fragt man sich, wer um Himmels Willen macht denn das? Ne? Wer ist denn so bescheuert, ne? Um ein Word-Dokument in ein Buch zu verwandeln? Nicht? Also wenigstens, ne, da muss man ein gescheites Programm haben, ne, womit man irgendwie die ganzen typografischen Eigenschaften einstellen kann. Ne? Aber das ist wieder eine Sache. Ne? Jetzt habe ich diese Artikel und dann das in eben dieses InDesign, das ist ja das Einzige, was es in der Hinsicht noch gibt. Also, ne, der graut mir davor. Ne? Also Foto bearbeiten, das hat immer so ein gewisses, ne, hat bei mir auch sehr viel mehr Raum eingenommen. Aber es ist sowas, was man, sag ich mal, das ein, anderthalb, 2 Tage, dann ist so ein Mini-Fotoprojekt. Manchmal natürlich, wenn ich jetzt in Dänemark sein werde, wie nächste Woche, ach, da freue ich mich schon drauf. Ich war so ein bisschen geknickt anfangs. Ich hatte ja überlegt, dass es ein paar Tage früher zu meinem Geburtstag sein könnte, aber irgendwie, der Uli konnte nicht. Aber jetzt fahren wir Ende nächster Woche nochmal für ein paar Tage nach Dänemark. Ne, da werde ich natürlich viel fotografieren, zu teilen auch. Ne, ich bin ja jetzt im Vorstand und für die Öffentlichkeitsarbeit. Ne, und da wäre es ja ganz toll, wenn die anderen Vereinsmitglieder da mir zuarbeiten könnten. Und wenn zum Beispiel jemand im Haus ist, dass er oder sie dann Fotos macht und mir schickt oder vielleicht sogar Foto plus kleine Geschichte, ne? Also man könnte es sogar sofort auf Instagram posten oder sowas. Ne? Das sind ja diese, wenn ich jetzt anfangs der Sendung von dieser App-Ökonomie, ne, heutzutage, wo immer man ist, man könnte sofort ein Foto machen, ein paar Zeilen dazu. Ne? Aber das scheint also für meine anderen Mitglieder im Verein zu kompliziert zu sein. Ne? Gestern kam ich auf eine Idee, weil jemand bei der Vereinssitzung sagte, ja, also wir haben ja diese Infowand da im Haus, aber da schaut keiner drauf, weil sich da nichts ändert. Ist klar, also das kennt man, ne? Wenn man irgendwo geht in Sportverein oder so und da ist auch so eine Tafel, ne? Und da denkt man sich, naja, hängt immer das gleiche Zeug darum, ne? Also habe ich gestern kam mir ein super Gedanke, einen Kalender zu machen. Es ist auch relativ günstig zu machen, ne? Hier habe ich, mache ich ja immer für meine Mutter und meine Schwester, gehe ich hier zum Drogeriemarkt. Und da kann man das dann ne, 15 Euro oder sowas. Ne? Also das ist eigentlich super günstig. Ne? Könnte man jeden Monat quasi was anderes machen. Nur die Frage halt dir, ja, und was ist denn dann jeden Monat was anderes? Ne? Also gar nicht so einfach. Ne? Aber jedenfalls, wenn ich halt dort sein werde, werde ich ganz viel Fotos machen, die dann sowas wie Futter sind übers Jahr. Man muss mich quasi mit Bildern anfüttern. Na, dann, wenn man so einen schönen Instagram und Twitter und auch Blog hat, ne? Ja, dann sieht das nicht nett aus, wenn sich darauf nichts tut. Ne? So. Ne, und da bin ich ja jetzt, und da ich eben nicht ganz drauf hoffen, leider nicht drauf hoffen kann, dass die anderen mir da Unterstützung bieten. Ja, und dann im Sommer in Schweden, naja, da komme ich nochmal drauf. Dieses Jahr wird es ja so ein bisschen entspannter. Das letzte Mal war ja die Radiosendung, dass ich da gewissermaßen oder nicht gewissermaßen so auf gepackten Koffern saß. Das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Ja, und dann mache ich natürlich in Schweden, irgendwie mache ich natürlich eine Menge Fotos. Fotos, ne, und das beschäftigt mich. Aber zurück, ne, so ein, das ist, das, die so ein Buch machen, ist es schwer zu sagen, ich mache das halb oder ein Drittel oder drei Viertel. Ne? Also, im Grunde müsste so alles andere müsste ringsherum, das müsste wegfallen. Ne? Und ich hatte neulich auch mit einer Freundin in Köln darüber gesprochen und die sagte, oh Gott, geh mir fern damit, geh mir weg damit, damit will ich gar nichts zu tun haben. Also die wusste sofort, dass das eine Menge dumme Arbeit ist. Ne? Also wenn man da anfängt, ne, der, ne, man kann das alles ganz nett da reinladen, ne, und dann geht es aber los. Ne? Die Abstände, die Paragraphen, ne, und dann so Umbrüche, ganz, ganz böse. Ne, ne, wenn man da so einzelne Kapitel hat, ne, dann gibt es immer, wo endet der Text, zack. Ne, und so eine Zeile über der nächsten Überschrift geht gar nicht. Also ich habe ja zwei Bücher so in Book on Demand gemacht mit InDesign und der größte Kampf war immer diese ganzen Umbrüche. Ne, man stellt, oh, man denkt, ah, das noch, ah, scheiße, hab ein Bild vergessen, Bild rein, zack, schon stimmt der ganze Umbruch nicht mehr. Ne? Unglaublich, unglaublich nervige Sache. Ne? Und deswegen muss ich sagen, ja, ich meine, ich habe ja nicht, bin jetzt noch ein bisschen jünger als der Altsleben, ne? Wenngleich, vielleicht erinnert ihr euch, ne? Ich denke ja immer wieder daran. Ne? Jetzt die Tage kamen so ein paar Mails aus dem Verein, dass einer unserer früheren Mitglieder ist jetzt gerade im Alter von noch nicht mal 43 Jahren verstorben. Ne? Dann denkt man, oh Gott, ne? Das ist ja das, was für ein Horror. Ne? Und, ne? Also jetzt bin ich bald 53. Ne? Also es gibt keine Garantie dafür, dass ich noch in 5 oder 10 Jahren am Leben bin. Ne? Überhaupt nicht. Ne? Es ist komisch. Ich dachte, ne, der zum Beispiel Altsleben, ne, der hat vor 10 Jahren, da hat er groß seinen 80. gefeiert. Da bin ich auch damals nach Hamburg gefahren. Ne? Da war ich 43 und da gibt es so ein Foto, da war auch eben der Büttner da. Der hat so ein ganz nette Sache gemacht, von jedem ein Polaroid. Und hat dann so ein kleines Album, glaube ich, gemacht für Kurt. Und da gibt es eben dieses Foto von mir, da ich habe einen Anzug getragen und da dachte ich, oh, jetzt siehst du aber richtig erwachsen aus. Ne? Das war vor 10 Jahren. Ne? Ja, und da war ja noch diese Informatikprofessorin, nicht? Da war ja auch, oh Gott, ich glaube, ich darf das gar nicht erzählen noch hier. Ist ja immer so diese Sache. Nicht wahr, wie viel ich darf ich über andere Menschen hier preisgeben, nicht? Muss ich immer ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das war diese, das, die, diese in Hamburg, diese Geburtstagsfeier von Kurt Alsleben. Ja, nicht wahr? Und was wollte ich jetzt sagen? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal einen Schluck Wasser trinken. Ja, eben dieses Book on Demand, ne, das, das ist, wenn man so, manchmal finde ich ja so seltsame Bücher, nicht irgendwie, ne? Und zum Beispiel habe ich neulich in Berlin von einem Ernesto Grassi Kunst und Mythos, übrigens sehr interessantes Buch, also er versucht, ja, so ein wenig die Ursprünge der modernen Kunst oder ja, sage ich mal, nicht der moderne, überhaupt der Kunst im alten Griechenland so zu rekonstruieren und was eben der Begriff des Mythos, nicht, der ja das manchmal im Allgemeinen sowas wie Wort, Geschichte, Erzählung bedeuten kann, was der damit zu tun hat. Und zum Beispiel gibt's da, geht er da so ein, auf so einen Begriff des Ion, nein, nicht Begriff, die Person des Ion, ein platonischer Dialog, nicht? Also dieser Ion ist ein Rhapsode, also sowas wie ein fahrender Sänger, nicht? Und der überrascht einen damit, dass er nur Homer rezitieren kann und sich nur über Homer, nur mit Homer auskennt. Und andere Dichter, die interessieren ihn nicht. Da sagt er, da schläft er sogar ein, wenn von denen die Rede ist. Aber wenn Homer kommt, dann wacht er auf und wird lebendig, nicht? Und Sokrates, ne, sein Gesprächspartner, versucht also herauszufinden, ob es quasi ob er Gemeinsamkeiten zwischen ihm und oder zwischen Homer und anderen Dichtern herausfinden kann. Ne? Also zum Beispiel, wenn er herausgefunden hat, wodurch Homer gut spricht oder wodurch, also welche Qualität die Poesie oder den Mythos von Homer ausmacht, ob er das dann eben auf andere übertragen kann. Und da sagt eben dieser Ion, nein, das kann ich nicht. Ne? Aber zum Beispiel, es ist so, dass anscheinend Sokrates, also auch Platon, eben das als eine bestimmte Leistung ansehen. Ne? Wenn ich eben die Qualität, ne, wenn ich einen Maßstab gewonnen habe, also Homer ist der beste Dichter, dann kann ich vielleicht auch sagen, wer der zweitbeste oder drittbeste Dichter ist, ne? Und das nennt dann eben der Platon oder Sokrates eine Technä, ne? Also das Wort, aus dem sich unsere Technik speist, ne? Und der sagt, dass da ist etwas Universales oder auch bringt auch den Begriff des Holon, des Ganzen, nicht wahr? Nicht wahr, dass das eben nicht bloß so wie dieser Ion, der kann nur über Homer reden, ne? Während der wahre Künstler, der die Technik beherrscht, der kann eben feststellen, ist dieser besser als jener, ne? Oder schlechter als jener. Ne? So nur als Beispiel, sehr ganz, gäbe noch viel mehr über dieses Buch. Ne? Und solcherlei Bücher, ne, ich glaube, das ist jetzt noch nicht mal ein besonders obskures. Ne? Ich denke da zum Beispiel auch an den Klaus Borgeest. Ja, der ja auch, jetzt müsste ich vielleicht auch in die Ecke mal gehen, ne, der mich ja in die letzten Jahre auch mehr oder weniger weiter in meiner, ja, Verunsicherung oder meinem Weg aus der Kunst heraus bestärkt hat, der ja so einen großen Anteil hatte. Ne? Ich glaube, das ist im Fischer Verlag erschienen. Nicht? Also, zwar kennt es heutzutage, ist auch nicht mehr aufgelegt, ne? Aber ich weiß gar nicht, wo habe ich es denn her gehabt? Ich habe es, ja gut, ich habe es irgendwo dann schließlich aus dem Zentralver, dieser Webseite für die antiquarischen ZVAB oder so, wie heißt die? Ich war, also wenn aber nur zwei Bände in der Nationalbibliothek sind, ist es natürlich weitaus schwieriger, sich überhaupt ein Bild davon zu machen, ne? Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Bände von dem Altsleben da, wie viel die habt ihr so in die Welt gesetzt, nicht? Also wie viel haben sie Bestellungen oder so, ne? Also ich habe ja zwei Book on Demand und es hat gelegentlich, glaube ich, drei, vier, fünf, sagen wir mal maximal 10 Bestellungen gegeben, dadurch, dass dieses Buch mit ISBN im Buchhandel ist. Ne? Wer kommt da drauf? Ne? Es gibt ja ein Buch eben über den Anfang dieser Sendung, über die Kaffeehausrunde, das Seminar, und es gibt noch ein Band. Ich glaube, ja, da habe ich auch mein erstes Blog Interzin zu einem Buch gemacht. Das gibt es ja immerhin noch online. Und ich nicht wahr? Und so, und wie viele Menschen suchen danach, ne? Nach dieser, bestimmt nicht irgendwie, ne? Und wer sucht zum Beispiel eben nach so einem Blog aus den 90er Jahren, ne? So Material, ne? Also, ich meine, Netzkunst, ne? Und so weiter ist ja eine unglaublich dünne Angelegenheit, ne? Wir wissen alle, ne, Kunst ist schon eine dünne Angelegenheit, auch wenn es uns manchmal irgendwie gewaltig vorkommt, ne? Aber die viele Kunstsachen, also Kataloge oder sowas, die haben nicht mehr als 500 oder 1000er Auflage, ne? Sondern, ne, also der ist die Verbreitung ist mehr oder weniger gering, nicht? Also was wollte ich vielleicht, ja genau, der Borghese, nicht? Das ist auch so was, wenn ich es nur kurz noch so gegen Ende, wir sind ja schon bald 16 Uhr und 52, nicht? Nicht wahr, jetzt fange ich fast schon an zu stottern, nicht wahr, also was wollte ich jetzt sagen, nicht wahr, ich wollte einfach sagen, dass es mir immer wieder schwerfällt, so ein, ja, so draußen, irgendwas wahrzunehmen. Ne? Letzte Woche bin ich samstags zu einem Fotoflohmarkt nach Eimsbüttel, habe ich auch ein schönes Objektiv gefunden. An dem gleichen Tag war hier um die Ecke im Künstlerhaus Friese, waren offene Ateliers oder gestern. Ich notiere mir das manchmal so in meinem Kalender. Hier um die Ecke gibt es so einen kleinen, heißt es eher so ein Designladen. Und da war wieder, die machen gelegentlich auch mal Veranstaltungen. Das machen die auch ganz nett. Da ging es irgend so ein Verlag hatte da so Vorstellungen der Autoren oder sowas, hatte ich mir notiert, dachte, ja, könntest du ja mal hingehen, aber da habe ich gestern Abend überhaupt keine Lust gehabt. Da habe ich gedacht, ja, das ist dann wieder dann so Lesungen, dann sitzen alle da, ne? Eben dieses Moment, ne? Wenn ich hier, ne, Altsleben, ne? Abschied vom Publikum, Auflösung des Werkbegriffes, ne? Wenn man, ne? Das ist relevant, oder wenn mal sowas käme, ne? Aber stattdessen muss man sich sagen, ja, dann machen die halt ihre Bücher und dann lesen die Autoren daraus vor und die Leute sitzen da auf den Stühlen und klatschen artig Beifall, ne? Und man fragt sich, ja, wie können wir noch mehr Leute erreichen, nicht? Das ist ja immer das große Ding, ne? Wie noch mehr Publikum, noch mehr User, noch mehr Follower zu erreichen. Nicht? Aber der andere Weg scheint auch nicht gangbar. Nicht? Habe ich die Tage in meinem Blog, da habe ich so einen wiederum ein anderes Blog zitiert, wo jemand sagte, ja, aber die Kunst, die darf sich nicht danach ausrichten, wie viel Follower sie hat, ne? Darf sie nicht, ja, aber dann ist halt die Frage, was passiert damit, wenn es nur drei oder fünf sind, ne? So wie zum Beispiel hier mit dieser Sendung, ne? Keine Ahnung, wie viel das hören im Livestream. Ich habe mal gefragt, irgendwie sind es, vielleicht hat sich es ja wieder geändert, da waren es auch so 5 bis 6 Leute, die diesen Livestream hier hören, ne? Man könnte ja sagen, immerhin, ne? Immerhin. Ja, jetzt müssen wir mal so, ja, aber wie gesagt, diese Vorstellung, ne? Also ich frage mich immer, ja, was ist da draußen? Ne? Also da zum Beispiel heute Abend könnte ich ja mal zu 2025 gehen, das sieht ja ganz nett aus. Ne? Also hier das Wetter, meine ich, wenn ich rausgucke, so ein Mittsommer, ne? Wie neulich war ich mit Jens am Öhendorfer See, ne? Da war es noch so leicht graudiesig, heute sieht es eigentlich noch, ja, ist netter aus, ne? Aber ich denke mir immer, ja, aber was sollst du da unter Menschen, die eben diesem ganz normalen Kunstbegriff gut finden, was sollst du mit denen? Na, da kannst du mal sagen, hallo, irgendwie Stößchen, Bier, mit dem Bier anstoßen, na, aber vielleicht denke ich dazu eng, aber zumindestens ist nicht wirklich was Motivierendes dabei. Ne? Während ich denke mir, ja, komm mal, dieser, ne, Alsleben, ne? Der hat 1989, habe ich neulich, als ich in Frankfurt war, so ein Flyer, ne, im Juni 1989 hat er so eine Konferenz gemacht. Da ging es darum, wie sollten Künstler auf diese neuen Netzmedien reagieren. Da muss man sich fragen, das ist seit 1989, ne? Da war der Zuckerberg, der jetzt alles einstellt. Oder wie heißen die beiden Jungs da von Google, die waren gerade mal im Vorschulalter, ne, und da hat sich der Alsleben gefragt, ne, also wie sollen Künstler auf diese neuen Netzmedien reagieren, ne? Also das war weit vorne und es ist eben, wie gesagt, immer noch unter diesen Ideen, ne, der Auflösung des Werkbegriffs und der Auflösung des Autors, des Publikums, ist weiterhin weit vorne. Ne? Also das wäre was, wenn sowas mal zur Sprache käme. Da würde ich vielleicht sagen, ja, da geh ich hin. Ne? Aber so, dass ich mir so, naja, so wieder so Bilder an der Wand und so meine schöpferische Ausdruck und so weiter. Ne? Ich war, aber es ist doch, da denke ich, es ist doch auch traurig, ne? Hier in so einer Großstadt wie Hamburg, dass es da kein entsprechendes Angebot gibt. Ne? Ja, ich sehe, es ist hier Zeit, zu Ende zu kommen. 16 Uhr und 57 Minuten. Ihr hörtet das Seminar am 15. Juni 2018. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das nächste Seminar gibt es tatsächlich. Wir sind wieder im Plan in 4 Wochen am 13. Juli 2018. Kleinere Updates, wo es die denn geben sollte. Und das Video, was ich hier mitschneide über Facebook, da gibt es noch das Seminar. Ebenso auf meiner Homepage stefanbeck.de/das-Seminar. Und so sage ich für heute wiederum danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.